Das hör Mani einmal eins.
Finanzen einfach erklärt mit Simin
und Saskia.
Herzlich willkommen zu Folge 3 unseres neuen Podcasts. Ich bin Simin und gemeinsam mit meiner Kollegin Saskia begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser Folge. Vielleicht ganz kurz, Saskia, gib uns doch auch nochmal eine kleine Stimmprobe, weil wir haben nämlich das Feedback von euch, von unseren Hörerinnen bekommen, dass man unsere Stimmen so schlecht unterscheiden kann, was ich gar nicht so sehr nachvollziehen kann.
Überhaupt nicht, ich auch nicht. Ich hatte mich wirklich gewundert und war überrascht, aber selbst meine Mama, die mich ja nun eigentlich kennen sollte, meinte, dass man dich und mich nicht gut auseinanderhalten kann. Und ich glaube, wenn es meiner Mama so geht, dann geht es Hörerinnen, die uns jetzt erst kennenlernen, recht ähnlich. Und das ist ungut, Simin. Also vielleicht nennen wir jetzt einfach zwischendurch immer mal unsere Namen, damit die Hörerinnen Bescheid wissen.
Das machen wir auf jeden Fall. Also keine Sorge, ich glaube, das kriegen wir hin im weiteren Verlauf, dass unsere Hörerinnen uns bald unterscheiden können. Wir geben uns größte Mühe.
Eine von uns müsste mit dem Rauchen anfangen. Das wäre vielleicht ganz gut.
Das könnte sein, ja. Das könnte helfen. Aber vielleicht auch an der Stelle nochmal, schreibt uns gerne. Wir haben eine Mailadresse podcast@hermoney.de. Da freuen wir uns über Feedback, Lob, Kritik, Ideen. Wir haben schon eine Menge Mails bekommen von euch und freuen uns immer über einen Austausch, weil das soll es ja auch irgendwie sein. Wir wollen ja nicht nur unter uns sprechen, sondern auch gerne mit euch interagieren.
Aber freuen wir uns über Kritik? Gehen wir jetzt schon so weit,
das zu behaupten? Nein, das natürlich nicht. Konstruktive Kritik, sagen wir so. Darüber freuen wir uns.
Da gehe ich mit, ja. Ich glaube, niemand freut sich über Kritik. Aber ich bin auch total glücklich, dass sich jetzt auch schon so viele Hörerinnen bei uns zurückgemeldet haben, auch mit total coolen Themen.
Ja, das stimmt.
Also nur für euch, dass ihr das wisst, die werden wirklich mit aufgenommen in die Themenliste und nach abgearbeitet. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder so Bereiche, wo ihr nach Hilfe und Unterstützung braucht, dann sagt uns Bescheid. Wir machen das.
Ja. Ja, wir haben unseren Contentplan und da nehmen wir fleißig neue Sachen auf, neue Themen auf und freuen uns da immer Input zu bekommen.
Ja, die nächsten 5 Jahre stehen.
Genau, an Themen mangelt es uns nicht. Es kann höchstens sein, dass euer Thema dann nicht ganz so schnell rankommt, weil wir so viel auf der Liste haben. Das ist der Wahnsinn.
Das stimmt.
Aber heute, das Thema wird sein Schulden. Wir sprechen über Schulden und Saskia, mich interessiert, was passiert bei dir im Kopf, wenn ich dieses Thema erwähne? Du wirst uns ja gleich noch ein bisschen mehr zu deiner Story erzählen und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Aber welche Beziehung bzw. welche Emotion hast du, wenn ich dieses Wort nenne?
Also mir schnürt sich tatsächlich einfach direkt die Brust zu und mir wird so ganz... Ja, für mich ganz unwohl bei dem Thema eigentlich, aber ich finde das so wichtig. Das ist auch so ein Herzens- und Herzbruchthema für mich, weil ich ja selber mit recht vielen Schulden ins Berufsleben gestartet bin. Ne? Durch das Studium, durch BAföG und KfW-Kredit, hatte ich dann erstmal einen schönen Schuldenberg, als es dann losging mit dem Job und also nicht mit diesem, mit dem davor. Ja, deswegen, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich einfach weiß, wie sehr das auch die Psyche belasten kann.
Ja.
Und viele wissen dann irgendwie kaum mehr einen Ausweg, ne? Und wissen auch nicht, wie man sich dann einschränken kann, damit das mit dem Schuldenabbau schneller geht. Und gleichzeitig wird man aber natürlich von unserer Konsumgesellschaft immer verführt, noch mehr Geld auszugeben und
alles
auf Raten zu zahlen mit 0% Finanzierung. Es wird jedem vorgegaukelt, dass er sich alles leisten kann, ne, wenn er einfach ein bisschen Zeit mitbringt und das ein paar Jahre abstottert. Und das finde ich brandgefährlich. Und gerade so mit Instagram und so, wir sind da ja auch aktiv, ne? Mhm. Du und ich und Hermani sowieso und ich sag mal, jede dritte Story, die man sich da anguckt, hat halt irgendwas mit Werbung zu tun und ich mache mich davon auch nicht frei. Also ich klicke da auch manchmal drauf und kauf was und das ist eigentlich alles so unnötig und blöd und führt in so einen Abwärtsstrudel. Von daher, lass uns da mal drüber reden, wie es auch den anderen Deutschen so geht.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich auch sagen und ich erlebe das durchaus auch in meinem Freundeskreis, dass das immer wieder auch ein Thema ist. Also wenn ich da an Anbieter denke, über die man quasi sich so verschulden kann beim Shoppen, aber es fühlt sich nicht so ganz nach Schulden an und so. Das erlebe ich auch in meinem Freundeskreis, dass da ja gar nicht so eine große, also dass man da gar nicht so sehr mit hadert.
Stimmt, das ist normal geworden.
Ja, man nimmt das durchaus in Kauf. Und ich kann das auf eine Art verstehen, weil wie du sagst, man wird einfach immer wieder dazu geleitet und auch ich kann mich nicht davon freimachen, dass mich sowas natürlich auch triggert. Da muss man einfach stark bleiben und das fand ich mal gar nicht so leicht. Ist ein Luxusproblem, definitiv. Aber das stimmt.
Ja, gerade wenn du dann halt irgendwie ein neues Auto brauchen solltest, weil du dann aufs Land rausziehst, dann überlegst du dir halt, okay, habe ich die 12.000 Euro jetzt auf der hohen Kante oder spare ich mir die erstmal an und kaufe mir das Teil dann?
Ja.
Oder gebe ich jetzt halt jeden Monat 500 Euro dafür aus, ne? Und ja so schnell kann es gehen. Manchmal ist es vielleicht auch eine Notwendigkeit, ich weiß es nicht.
Ja, klar. Aber da vielleicht auch mal ganz interessant, wir haben uns angeguckt, wie verschuldet sind denn eigentlich die Deutschen? Mhm. Und da hast du ein paar Zahlen rausgesucht, glaube ich.
Genau, ich habe mir mal den Schuldneratlas für 2021 angeguckt, also im vergangenen Jahr. Da waren 6 Millionen Deutsche überschuldet. Also da muss man ja auch nochmal diesen Unterschied sehen, ne? Zwischen Überschuldung und ja normal Schulden haben. Also normal Schulden haben bedeutet dann halt mehr oder weniger, du hast zum Beispiel einen regelmäßigen Gehaltseingang und hast vielleicht sogar was auf dem Tagesgeldkonto oder im Depot, aber hast dir dann halt das Auto gekauft auf Ratenkredit sozusagen oder leist dir dann halt trotzdem mal, weiß ich nicht, bei deiner Familie für einen krassen Urlaub nochmal Geld. So, dann bist du nicht überschuldet, ne? Aber ja, ich könnte jetzt, glaube ich, nicht definieren, was genau Überschuldung an sich eigentlich bedeutet.
Das wird oft so wirklich definiert als Schuldner kann in absehbarer Zeit seine Schulden nicht begleichen und kann seinen Lebensunterhalt weder durch Vermögen noch durch Kreditmöglichkeiten decken. Und das ist natürlich die Extremsituation, das muss man sagen. Ich habe mir angeschaut, weil man muss wirklich unterscheiden zwischen einer Überschuldung und normalen Schulden, wenn man so sagen will, ne? Weil das ist natürlich auch ein gefährlicher Begriff. Tatsächlich gab es Ende 2020 in Deutschland ungefähr 17,6 Millionen laufende Ratenkredite für Privatpersonen.
Wow, ach du Schande, das sind ja schon so rund 20% der Deutschen, ja, die dann
ja,
sowas
klar, man darf natürlich nicht vergessen, da spielen natürlich auch die guten Schulden eventuell noch rein. Da sprechen wir gleich noch drüber. Tatsächlich weist der Großteil, nämlich etwa knapp über 40% dieser Kredite, eine Höhe von über 10.000 Euro auf. Also auch eine ganz schöne Menge.
Ja, das könnte für deine Theorie sprechen, dass da auch Immobilienkredite mit drin sind. Vielleicht spielt das auch so ein bisschen mit in diese Zahl hinein, die ich hier noch habe. Die höchste Überschuldungsquote haben nämlich die 30- bis 39-Jährigen. Und zwar über 1,6 Millionen. Das sind immerhin 15% in dieser Altersgruppe. Und ich sag mal, die 30er sind ja oft die Zeit, wo man sich dann auch mal eine Immobilie anschafft. Das wäre schon möglich. Ich weiß es nicht. Ja. Aber was mal wieder für unser Thema allgemein spricht bei Her Money, Männer sind häufiger verschuldet als Frauen.
Tada! Ah, spannend.
Wer hätte das gedacht? Genau. Und ich habe mir auch mal die Ursachen angeguckt für Überschuldung. Und das liegt, glaube ich, auch auf der Hand. Ganz häufig Arbeitslosigkeit, Krankheit, Sucht und Unfall, sowie Trennung oder Scheidung und Tod.
Ja, klar, das ist natürlich auch wichtig. Man darf auch nicht glauben, dass man sich einfach nur ein bisschen zusammenreißen muss und dann passiert einem sowas nicht. Ja. Den Fehler darf man nicht machen. Und ich denke, es ist wichtig, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sowas passieren kann und dass das auch dem top organisierten Typen passieren kann. Typen im Sinne von Mann oder Frau.
Ja,
Man hat da teilweise einfach keinen Einfluss drauf, ne?
Ja, aber gegen so ein paar von diesen Gefahren kann man sich ja doch absichern, zum Beispiel über eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Oder indem man einfach, auch wenn man in einer festen Partnerschaft oder Ehe lebt, man seine eigenen Finanzen regelt, ja. Selber Geld verdient, was zur Seite legt für den Fall der Fälle.
Deshalb ist es ja auch so wichtig, ne, dass man sich um diese Dinge kümmert.
Und deswegen sprechen wir auch darüber, um einfach nochmal so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ne?
Ja.
Genau, aber du hattest vorhin ja auch erwähnt, dass es auch gute Schulden gibt. Wie definierst du das denn? Was sind das denn für Schulden?
Gute Schulden, sagt man, sind Schulden, die dem Vermögensaufbau dienen. Das kann, so das klassische Beispiel ist eine Immobilienfinanzierung, die ja für viele Leute auch Teil der Altersvorsorge beispielsweise ist. Ich glaube, was man da sagen muss, ist, das bedeutet natürlich nicht, dass man sich für Investitionen verschulden sollte. Also ich sollte mir nicht überlegen, ich habe da einen ganz netten Kredit und dann kann ich mir meine ETFs irgendwie ein bisschen aufstocken oder so. Nein, bitte nicht. Das zählt natürlich nicht zu den guten Schulden. Das dringlichst vermeiden. Aber das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Schulden, die dem tatsächlichen Vermögensaufbau dienen, wie es eine Immobilie tut, das sind gute Schulden, im Vergleich zu einem Dispo-Kredit, das werden wir uns gleich noch anschauen, im Vergleich zu Konsumentenkrediten, wie eben das angesprochene Beispiel, ich gehe mal shoppen und bisschen was kann ich noch ausreizen, ich kann da schon nächsten Monat noch zahlen und so viel ist es ja auch nicht. Da sprechen wir dann wirklich von den schlechten Schulden.
Bei den guten Schulden, da muss ich an ein Gespräch denken, das hatte ich vor 2 Wochen mit meiner Freundin, die ist totaler Lego-Fan und die hat mir einen Artikel zugeschickt, dass diese eingepackten Lego-Sets teilweise nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten richtig, richtig Geld wert sind, ne? Und dann habe ich drüber nachgedacht, Anne hat ja auch schon mal im Her Money Talk erzählt, dass es auch Leute gibt, die dann halt in Designer-Handtaschen oder bestimmte Sneaker-Kollektionen investieren und ich kenne auch jemanden, der hat sich einen Oldtimer gekauft, so als Investmentanlage, ne? Halt so in dieser Absicht, das irgendwann gewinnbringend weiterzuverkaufen, ne? Und auch was du jetzt meintest mit den Immobilien, da kommt es ja auch immer ein bisschen auf die Lage an und wohnt man selber drin oder generiert man daraus halt so einen Cashflow, der es einem ermöglicht, einfach jeden Monat sein finanzielles Polster weiter aufzubauen. Also
ich glaube, man muss da natürlich auch, ja, total, ich glaube, man muss da auch vorsichtig sein, weil man sich bei all dem natürlich kein zu großes Klumpenrisiko ans Bein binden darf.
Stimmt.
Sprich, nicht zu viel Geld ob das jetzt eine Immobilie ist oder eine Branche oder ein Thema, das ist ja im Prinzip alles das Gleiche. Man darf einfach nicht zu sehr auf ein Pferd setzen.
Ja.
Und gerade auch bei so Themen wie Oldtimer oder Handtaschen, da muss man sich schon auch auskennen für und darf das nicht unterschätzen. Das ist einfach auch, das unterliegt anderen Mechanismen, als es bei ETFs, Fonds, Aktien oder so der Fall ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Also leichtfertig sollte man das, glaube ich, auch nicht machen.
Ja, das stimmt. Also ich halte mich da lieber an meine ETFs und vielleicht noch so ein paar weniger Einzelaktien. Das ist für mich irgendwie noch leichter zu durchdringen und für unsere Hörerinnen irgendwann auch. Als jetzt herauszufinden, welches Lego-Set in 10 Jahren den Wert verdoppelt hat. Und dann dürfen die Menschen, die die kaufen, ja nicht mehr damit spielen. Ja, das Nächste, man darf das ja dann gar nicht anfassen und auspacken. Ist ja auch blöd. Ja.
Das heißt, du hast keine solche Investitionen?
Nee, gar nicht. Keine Münzsammlung, kein Oldtimer, kein unausgepacktes Lego-Set, keine Antiquitäten. Nee, das alles nicht. Aber kann ich mir schon vorstellen, wenn ich dann eines Tages in ferner Zukunft so eine reiche alte Lady bin, dann sammle ich vielleicht Chanel-Kostümchen oder so, wer weiß.
Wer weiß, ja.
Genau, aber du hast jetzt auch schlechte Schulden angesprochen. Das sind also so Anschaffungen, die auf Pump finanziert werden und die keine Wertsteigerung haben.
Genau, das sind einfach klassische Konsumentenkredite. Einfach konsumieren und zwar auf Pump, wie du sagst.
Das habe ich sogar schon mal gemacht, fällt mir gerade ein. Ja, ich habe mal Als ich früher so vor, weiß ich gar nicht, 7 Jahren angefangen habe zu arbeiten, habe ich plötzlich ein neues Handy gebraucht von jetzt auf gleich und hatte gar kein Geld dafür, weil ich ja aus dem Studium kam, wie gesagt, mit Schulden. Und da habe ich mir dann eins gekauft in so einem Elektromarkt und habe das dann ein Jahr lang abbezahlt, irgendwie jeden Monat 30 Euro. Und das hat mich total genervt. Ich meine, das waren nur 30 Euro und das war nur ein Jahr. Aber ich fand das anstrengend und unschön, diesen Betrag da jeden Monat abgehen zu sehen, weil das war dann Geld, das man halt nicht sparen oder investieren konnte.
Ja.
Das war einfach total blöd, würde ich auch nicht mehr machen. Also dafür sparen wir jetzt auch den Notgroschen an, um halt Dinge ersetzen zu können, die plötzlich kaputt gehen. Ne? Das ist einfach das bessere Konzept.
Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, aber ich glaube tatsächlich, dass ich so ein, auch so ein, gibt es ja auch häufig diese 0%-Finanzierung im
Genau,
Moment.
Sowas war das.
Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das noch nie gemacht habe, weil ich da immer irgendwie sofort zurückschrecke, muss ich sagen.
Ja,
weil ich
recht.
Auch denke, wenn ich mir überlege, die Freude am Anfang ist dann groß, du hast irgendwie das Handy und nach einem Jahr musst du es immer noch abbezahlen, aber es ist nicht alt, aber die Freude ist einfach nicht mehr so groß und dann nervt das nur.
Genau.
Deswegen muss ich sagen, verzichte ich da im Zweifel lieber, als mir das anzubinden irgendwie.
Ja, kann ich verstehen. Und vor allem, man ärgert sich dann, wenn dann ein paar Wochen später zum Beispiel Black Friday ist und dann gibt es das gleiche Handy für 100 Euro weniger im Angebot für eine Woche. Und man denkt sich, ja Mist, hätte ich mal gespart, dann könnte ich jetzt halt auf einen Schlag zwar 200 Euro ausgeben, hätte aber 100 gespart. Ne? Man braucht das Teil ja so oder so.
Ja,
also es ist nicht das Cleverste, was man tun kann, dann auf 0% Finanzierung irgendwas zu kaufen, muss man schon sagen. Aber manchmal ist es notwendig. Und ja, du hast es noch nicht gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, kann ordentlich davon abraten, weil ich weiß, wovon ich spreche.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich was viele machen.
Ja.
Gerade wenn es so um Handys oder einen Computer oder so geht. Und ich denke, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Man darf nicht gleich alles verteufeln, was in diese Richtung geht, wenn es wirklich was ist, wo man sagt, okay, das ist auf eine begrenzte Zeit und ich habe das Geld definitiv und habe vielleicht auch meinen Notgroschen im Zweifelsfall, der mich da rausretten kann oder so. Also ich denke, wenn das dann so um 30 Euro im Monat geht und man wirklich sagt, die habe ich und das weiß ich und im Zweifelsfall habe ich die woanders oder so und nehme das, wie gesagt, aus meinem Notgroschen raus, dann meine Güte. Ne? Aber man sollte einfach, man muss bewusst damit umgehen. Das ist, denke ich, das Wichtigste und das nicht, nicht so unbedarft einfach so, ja, funktioniert ja und dann nachher hast du irgendwie, was weiß ich, 100 Euro im Monat, die du zahlen musst, weil du drei davon solcher 0% Finanzierung hast und dann wird es irgendwie kritisch oder so.
Aber auch wenn du dich jetzt diesen Konsumentenkrediten bislang in deinem Leben verwehren konntest, bist du schon mal in den Dispo gerutscht?
Der Dispositionskredit ist ein Überziehungskredit, den dir deine Bank häufig einräumen kann, wenn du einen formellen Antrag stellst. Wenn dein Disporahmen beispielsweise 1.000 Euro beträgt, lässt dich deine Bank dein Girokonto um 1.000 Euro überziehen. Sie leiht dir dann also Geld, das du in diesem Moment nicht hast und verrechnet deine so entstandenen Schulden automatisch mit deinem nächsten Gehaltseingang oder anderem künftigen Guthaben, das auf dein Girokonto fließt. Dafür nimmt deine Bank Zinsen, die sehr hoch sind und nicht selten sogar im zweistelligen Prozentbereich liegen. Nee, tatsächlich auch nicht. Das ist auch was, wo ich... ich glaube, das ist mir irgendwann mal passiert, als ich in mein Konto umgestellt habe und so und dann war irgendwie zeitweise da nichts drauf, aber das ist was, wo ich so eine richtige, ich will nicht sagen Angst, weil ich weiß natürlich, dass es erstmal nichts Schlimmes ist, wenn man so ein paar Euro im Minus ist und weiß, man kommt da wieder raus, ne? Aber trotzdem, das ist für mich so eine Grenze, die ich absolut nicht überschreite, also das
Wow, vorbildlich, Simin. Ich finde das echt klasse, ja. Also manche müssen sich das hart erarbeiten, das zu verstehen. Und ich glaube, dir liegt das so ein bisschen inne. Das ist gut.
Ich weiß auch nicht. Ich denke, ich bin da auch nicht perfekt Effekt wird, das will ich überhaupt nicht sagen, aber das ist so eine innere Abneigung, die ist so groß, dass diese Grenze überschreite ich einfach nicht, und das hatte ich schon immer, weil ich aber auch irgendwie so ein sparsamer Typ bin und ich mag das gar nicht, in irgendeiner Form verschuldet zu sein, und deswegen halte ich mich da extrem fern von. Wie ist das denn bei dir? Sie hört sich so an, als hättest du das mal erlebt. Ich glaube auch, es ist relativ normal. Ich glaube, es ist normal, dass hat jeder mal so gemacht, ungefähr. Ich bin da wahrscheinlich eher irgendwie die Komische, die da so penibel drauf
also das
achtet.
Sollte eigentlich so sein, wie du das machst. Aber für mich war das ganz normal, den Dispo so ein bisschen zu nutzen, auch jeden Monat, bis ich halt angefangen habe, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Ja. Also das war ja auch erst vor 3,5 Jahren, dass ich dann verstanden habe, dass ich da irgendwie mal was ändern muss, wenn ich auch mal Vermögen aufbauen möchte.
Ja.
Und bis dahin, ja, der Dispo war auf jeden Fall mein guter Freund. Ich habe mich da nicht mal informiert, was ich da jetzt eigentlich an Zinsen zahlen muss und so. Aber ich weiß, dass du dich da ein bisschen auskennst mit den Zinssätzen. Ja. Ne?
Ich habe mir das angeschaut. Und zwar ist das Thema ja auch durchaus aktuell. Man muss immer sagen, dass sich die Zinssätze der Banken am europäischen Leitzins, also am Leitzins der EZB, orientieren. Und da gibt es ja im Moment ein paar Diskussionen. Wird der Leitzins steigen oder nicht? Die Inflation, also die Geldentwertung, die aktuell relativ hoch ist, die drückt da so ein bisschen auf die EZB setzt die ein bisschen unter Druck, sodass man so ein bisschen munkelt, wann kommt wohl der Zinsanstieg und wann werden die Zinssätze wohl, der Leitzins wohl steigen. Also das Thema ist hochaktuell. Aktuell liegt, die Stiftung Warentest prüft das regelmäßig, und ich habe mir angeschaut, aktuell der durchschnittliche Dispozins, das muss man dazu sagen, man muss immer unterscheiden. Der Dispozins, also wenn ich mein Konto überziehe, liegt aktuell durchschnittlich bei 9,51%. Und das muss man sich mal überlegen. Ne?
Das ist gut, dass Wahnsinn. Ich das nicht vorher wusste. Das tut ja richtig weh. Wow, ja. Da wirtschaftest du ja auch nicht mit deinen ETFs regelmäßig rein.
Nein,
ja,
also. Und deswegen muss man auch wirklich sagen, bitte nicht verschulden für Investitionen, weil du tätigst eine viel bessere Investition, wenn du deinen Dispozins abbaust. Weil das kannst du ja nicht ausgleichen. Also 9,5%, das muss er ja erstmal schaffen, ne, mit deinen Investitionen.
Ja. Also dann macht es auch wirklich Sinn, zu sagen, ne, viele fragen uns ja, ob sie jetzt schon mit dem Investieren starten sollen und haben aber noch gar keinen Notgroschen in der Hinterhand oder haben vielleicht auch noch einen Studienkredit, den sie abbezahlen müssten.
Ja.
Also das dann erstmal abbezahlen, auf Null kommen und dann investieren? Oder was würdest du sagen? Kann man beides parallel machen?
Also ich würde sagen, das ist ja immer die große Frage. Ich denke, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Wenn ich jetzt an so einen Dispozins mit 9,5% Zinsen denke, dann würde ich sagen, schleunigst raus da. Weil das bringt dir überhaupt nichts, wenn du parallel investierst. Wenn man aber jetzt sagt, hey, ich habe so einen großen Berg Schulden, und da wirst du uns gleich noch mal näher zu was erzählen. Ich bin gespannt, wie du das gemacht hast. Wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie so einen großen Berg Schulden aus dem Studium, wie auch immer, und mich interessiert das Thema und ich würde irgendwie gerne da teilhaben, dann finde ich, kann man sagen, ich meine, diese Sparpläne, die gibt's ja heute teilweise schon ab 1 Euro oder 10 Euro oder irgendwie sowas. Ja. Und dann kann man sagen, okay, dann mach halt irgendwie einen ganz kleinen Teil, um irgendwie auch nicht die Lust daran zu verlieren, weil das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch ein verdammt harter Weg. Also das ist ja wirklich was einen dauerhaft belastet. Du hast es eben schon angesprochen, die Psyche ist so ein wichtiges.
Schlaflose Nächte.
Das ist total wichtig. Und wenn einem dann irgendwie so ein kleiner Sparplan irgendwie ein bisschen was gibt im Monat und ein bisschen Freude macht irgendwie, und man sich damit besser fühlt, dann würde ich sagen, mach das, aber halt klein, weil erst Schulden abbauen ist schon sinnvoll.
Ja, das
wir reden
hier
von
so.
Den schlechten Schulden wieder, ne? Das muss man genau. betonen.
Ja. Ja, und es gibt ja wohl auch die Möglichkeit, falls einem dann doch mal der Dispo über den Kopf wächst, ne, und die ganzen Konsumschulden, die man so hat, sich dann bei der Bank einen Privatkredit zu besseren Zinsen zu besorgen und dann den Dispo auszugleichen, die ganzen Konsumentenschulden loszuwerden und dann halt diesen einen Kredit bei der Bank zu tilgen monatlich mit einem, wie gesagt, geringeren Zinssatz. Das ist auch eine Möglichkeit, ne, wenn man gar kein Land mehr sieht. Das könnte man auch machen, ja.
Ja, tatsächlich zum Thema Zinsen muss man auch noch sagen, anders sieht das natürlich bei Konsumentenkrediten aus, also so solchen Ratenkrediten, wie ich es eben gesagt habe, die immer noch zu den schlechten Schulden erzählen, ganz klar. Aber das ist nicht ganz so heftig. Da liegt der Durchschnitt bei ungefähr 5,87%. Wir haben uns aber auch ein paar einzelne Banken angeschaut im Vorfeld. Da gibt es auch Beispiele 2,5, 2,9, irgendwie so in der Range. Und das ist dann der effektive Jahreszins, also der eventuell anfallende Kosten für Verwaltung, Erstellung von Dokumenten und so weiter beinhaltet. Aber trotzdem ist auch hier, muss man einfach sagen, lieber nicht machen. Also ja. Es bringt einen nicht weiter. Und da kann man natürlich sagen, gut, da kann man eher sagen, ich investiere vielleicht einen Teil trotz meiner hohen Schulden. Aber prinzipiell würde ich davon wirklich abraten. Aber jetzt erzähl doch mal, wie hast du das denn eigentlich gemacht? Ich weiß, du hast, ich kenne die Geschichte ja auch nur so ein bisschen, ja. in ihren Zügen. Du hast BAföG bekommen, richtig? Und da fing ja. das bei dir quasi an. Was man ja auch sagen muss, okay, das ist halt notwendig teilweise, ne?
Genau.
Und da muss man dann durch. Aber man kommt durch. Und da bist du, glaube ich, das beste Beispiel für.
Das war der erste Teil der Folge zum Thema Schulden. In der nächsten Folge erzähle ich dir ausführlich, wie hoch mein Schuldenberg war und wie ich ihn innerhalb kürzester Zeit losgeworden bin. Also schalte auch zur nächsten Folge von Hör Money einmal eins, Finanzen einfach erklärt ein. Und bis dahin, abonniere Hör Money gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Du erreichst uns außerdem per Mail an podcast@hörmoney.de. Bis zum nächsten Mal, deine Simin und Saskia.